Herzlich willkommen in der Sportfamilie, dem Podcast für Fitnessrevolutionäre. Hier erwarten dich Interviews mit spannenden Menschen und Wissensfolgen mit direkt umsetzbaren Ideen zur Verbesserung deiner körperlichen, geistigen und emotionalen Fitness und Gesundheit.
Vielleicht magst du dich noch mal in eigenen Worten vorstellen, bevor wir ins Thema einsteigen.
Ja, gern. Also ich bin Beate Wagner, Wissenschaftsjournalistin und Autorin und Ärztin, also so in der Reihenfolge. Und die Mutter von Moritz und Franz Wagner, die beiden Basketballer aus Berlin.
Was ich unbedingt noch wissen möchte, ist, wie man sich den Alltag einer Wissenschafts- und Medizinjournalistin vorstellen kann. Das finde ich total spannend. Vielleicht gibt es da auch so ein paar aufschlussreiche Punkte, wie du dann später auch so ein bisschen an Themen herangegangen bist und das so, wie du auch das Buchthema dann angegangen bist. Vielleicht magst du das skizzieren, wie da auch die Aufträge zustande kommen oder die Themen einfach mal uns so ein bisschen in so eine klassische Woche oder in so eine Recherche kurz mitnimmst.
Ja, also die Arbeit mache ich seit etwa 20 Jahren. Das hat sich über die Zeit natürlich auch verändert, aber so klassischerweise bist du als Medizin- und Wissenschaftsjournalistin immer natürlich auch sehr aktuell. Also man versucht, das aufzugreifen, was in dieser Szene sich gerade tummelt und was gerade wichtig ist. Und das sind ganz, ganz viele verschiedene Themen natürlich. Also ich habe auch über Ernährung geschrieben, ich habe über Psychologie geschrieben. Und mein Alltag sieht dann so aus, dass ich, also in den ersten Jahren musst du natürlich noch sehr viel mehr eigene Akquise machen. Und irgendwann hast du, oder ich hatte dann meine Auftraggeber, das sind große Publikumsmedien in Deutschland, deutschsprachige Magazine. Und es gab ja dann auch Anfang der 2000er so eine richtige Welle an Gesundheitsmagazinen, die dann auf den Markt gekommen sind. Also die Zeit und der Stern und Spiegel, alle hatten dann ein Wissenschaftsmagazin. Und das waren so meine Auftraggeber. Ich sage weil ich jetzt so ein bisschen gerade in Richtung eher Autorin und Bücher schreiben abdrifte, ganz bewusst, aber das sind so meine, genau, für diese Medien habe ich geschrieben und diese Auftraggeber, ja, also wie kommt es zustande? Entweder du hast selber ein spannendes Thema, was du auf einem Kongress oder im Gespräch mit anderen Kollegen oder auch durch die Recherche oder auch Lesen von anderen Zeitungen mitgekriegt hast, was du dann selber anbietest, oder du wirst halt angesprochen oder angeschrieben von den Auftraggebern, mach doch mal was über, keine Ahnung, Depressionen bei Männern oder Depressionen, ja, also alle möglichen Themen, die halt, würde ich schon sagen, gesellschaftlich dann gerade relevant sind, ja. Ich habe natürlich auch im Umfeld von Medizin geschrieben, also jetzt so vor 2 Jahren habe ich einen großen Artikel geschrieben, zum Beispiel über Achtsamkeit und Meditation bei Kindern, und da bin ich, sieht dann klassischerweise so aus, dass du dann in eine Schule gehst und da in dieser Schule sich 1 oder 2 Lehrer diesem Thema schon angenommen haben, und dann macht man halt mal so, also dann, um eine Reportage zu schreiben, meditierst du dann mit den Kindern und guckst, wie die das machen, toll, und führst dann noch Interviews, das war ganz toll. Und die waren 10 und 11, so, ja, und vor allen Dingen die Jungs waren ganz toll, also das ist, da passieren ja dann auch Sachen, die du gar nicht so am Anfang denkst. Genau, und dann schreibst du das auf, ja, und natürlich hängt es auch immer ein bisschen vom Thema ab, was für ein Format es ist. Also bei dieser Meditation, da hat sich eine Reportage natürlich angeboten. Ganz oft sind es aber auch so Reports, ne? Also über Diabetes zum Beispiel, ja, oder Sport und Diabetes, ja. Was dürfen Diabetiker? Dann hat man vielleicht auch 1, 2 Patienten, die werden dann so eingewoben, aber eigentlich geht es natürlich dann auch um Fakten, ne? Die dann auf möglichst einfach aufgeschrieben werden.
Das Buch hast du schon erwähnt. Du hast ja vielleicht den Vorteil, dass du als Journalistin da eh eine andere Herangehensweise hast. In unserem Gespräch heute geht es natürlich viel um das Buch, wo du über deine beiden, also die Erfahrung eigentlich und den ganzen Lebensweg eigentlich von Moritz und Franz schreibst und wie das für dich war, als Mama auch diese Entwicklung dann mitzumachen. War das für dich ein großer Vorteil, diesen journalistischen Blick zu haben, oder war jetzt das Thema Buchschreiben auf der Metaebene sozusagen nochmal ganz anders?
Das war ein Riesenvorteil. Also im Grunde war das, glaube ich, auch eine Säule, die das ermöglicht hat, würde ich jetzt mal so sagen. Weil natürlich erlebst du als Mutter, und das kennst du jetzt auch als Vater, du hast 1000 kleine Stories, die du erlebst, und wo du dann auch so denkst, ja, das müsste ich jetzt endlich mal aufschreiben und so, aber am Ende des Tages macht man es ja dann nicht oder ganz häufig macht man es nicht. Und dann war das bei uns eben über die Jahre, sind so viele kleine und große Geschichten zusammengekommen. Und dann gab es natürlich Situationen, wo ich dann dachte so, oh, jetzt muss ich es eigentlich wirklich mal aufschreiben. Und dann kam aber auch von außen Anregungen so, ja. Also das habe ich ja auch im Buch auch beschrieben, dass, also der letzte Kick, den hatte ich dann bei dem Draft von Franz, weil wir da waren wir mittags zum Lunch eingeladen und das ist dann so ein ganz, in so einem großen Hotel, ein feines Bankett und da sitzt du mit deiner Familie und dem Agenten am Tisch und dann kommt Adam Silver, der Commissioner, der NBA-Commissioner kommt an jeden Tisch und begrüßt die Familien. Und da werden natürlich jetzt nicht alle Spieler eingeladen, sondern nur so Ausgewählte. Und wir saßen dann da auch, Franz, und dann kommt Adam Silver, kam dann eben auch irgendwann zu uns an den Tisch. Natürlich weiß der immer, welche Familie da jetzt gerade als nächste ist. Der hat ja dann auch seine Leute. Und bei uns war es dann sehr lustig, weil er natürlich dann sofort gesagt hat, das ist ja, also warum seid ihr denn jetzt schon wieder hier? Er wusste natürlich die Antwort selber, ja, aber er wusste ja auch, dass wir vor 3 Jahren mit Moritz schon da waren und dann entspann sich dieses Gespräch, dass wir eben jetzt den Franz noch haben und dann sagt er ja, das ist ja schon sehr besonders und irgendwie kamen wir dann auch drauf, dass ich Journalistin bin und dann hat Adam Silver gesagt, okay, wenn du Journalistin bist und diese Söhne hast, dann musst du jetzt wohl ein Buch darüber schreiben. Dann dachte ich so, okay, wenn er das jetzt sagt, dann mache ich das jetzt tatsächlich. So.
Ja, du hast es so ein bisschen schon anklingen lassen. Ich finde es total absurd. Also es ist so großartig. Ihr habt 2 Söhne, beide spielen in der NBA, haben es geschafft und beide auch noch in der gleichen Mannschaft. Also die Geschichte ist so krass irgendwie und ich bin froh, dass es in Buchform gibt und ich kann gleich vorab sagen, also ich bin begeistert von diesem Buch. Es hat total Spaß gemacht. Auch das, was du gerade gesagt hast zu den Momenten. Ich habe mir jetzt die Angewohnheit gemacht, das kann ich auch jedem empfehlen. Seit 3 Jahren schreibe ich jeden Tag einen kleinen Moment auf. Das kann irgendwie was ganz Kleines sein. Es geht immer um die Kinder. Ja. Und das ist einfach großartig. Man hat so viele, ein Fundus an, ich nenne das quasi wie Momente sammeln. Und das nochmal so durchzugehen, also wie du das gemacht hast und wie dir das gelungen ist, ist ganz, ganz toll. Da sind nachdenkliche Passagen drin. Es sind lustige Passagen drin. Es sind wissenschaftliche Passagen drin. Kommen wir auch noch drauf. Also ganz, ganz toll. Und was mich schon am Anfang gleich sehr berührt hat, ist nämlich die Hintergrundgeschichte, wie es überhaupt zu dem Buchtitel kam, Glanz in ihren Augen. Weil das hat nämlich von zwei Seiten ist dann Hintergrund. Und es hat auch mit deinem Mann zu tun. Es hat auch mit der unfassbaren, das muss ich noch mal euphorisch werden, mit dieser Weltmeisterschaft zu tun, wo ich hier mit meinen Kindern das geschaut habe und ich wirklich hier rum. Ich habe so rumgebrüllt wie selten. Das war so großartig. Also und ich habe euch da auch auf der Tribüne gesehen als Eltern. Also vielleicht magst du uns da nochmal kurz zurückholen, wie es zu dem Titel kam und was ich vielleicht meinen könnte mit den zwei Seiten, die dieser Titel dann auch für dich hat.
Ja, die Weltmeisterschaft war genau die aktuelle Situation, wo wir einfach von Spiel zu Spiel geflogen sind und es immer weiter ging und immer krasser wurde und im letzten Spiel dann auch wirklich in das World Championship gemündet. Also die sind dann einfach Weltmeister geworden. Und das war wirklich auch ein Moment, den ich selber, da stand ich auch wie angewurzelt da auf dem Court und konnte das selber ganz lange nicht oder mehrere Minuten gar nicht fassen, was passiert. Und dann ging es eben sehr schnell, dass irgendjemand sagte, so da vorne ist, komm mal zum Interview. Und dann bin ich zusammen mit Axel zum Interview gestürzt. Und das war dann auch ein sehr schönes Interview, weil das eigentlich auch, das waren ganz bewegende Fragen. Und ich glaube, wir waren auch dann, haben auch sehr aus dem Gefühl heraus geantwortet. Mhm. Und eben Axel hat dann gesagt, ja, das ist alles ganz toll mit dem Pokal und wir hatten den ja dann auch schon gerade in der Hand gehabt. Der ist riesig groß und riesig schwer. Also sowas habe ich ja auch noch nie in der Hand gehabt. Und dann hat er eben diesen Satz gesagt, der Pokal glänzt, aber was ja für uns noch viel wichtiger ist, ist der Glanz in ihren Augen. Also der Glanz in den Augen unserer Kinder, dass die sich eben so freuen. Das ist für uns Eltern eben noch viel wichtiger als der glänzende Pokal. Und da war ich auch dann sehr berührt von diesem. Also er hat das auch so auch toll auf den Punkt gebracht. Das war wirklich, habe ich wirklich so gedacht, wow. Also war ich begeistert. Und ja, und dann ging es ja hier in die Phase, dass ich irgendwie einen Buchtitel noch gesucht habe und war dann auch nachts, bin ich immer aufgewacht, und habe dann auch mit Freunden gesprochen. Und irgendwann, genau, saß ich mit Freunden zusammen und da war eine sehr belesene Frau dabei, die dann sagte, ach so, ja, Glanz in ihren Augen. Das könntest du dir vorstellen als Titel, na, das passt, ja, hast du dir rausgesucht, ja? Und ich so, wie rausgesucht? Und dann habe ich so gemerkt, sie spricht auf irgendwas an. Da meint sie, wieso, das ist doch klar, also das ist doch, ich dachte jetzt, du meinst den Kuhhut. Und ich so, wer ist jetzt Kuhhut? Also ich kannte das nicht. Und das war eben ein Psychoanalytiker, der in den 70er Jahren Glanz in ihren Augen als ein Phänomen beschrieben hat. Und dann meint sie, das ist doch das Phänomen von Kuhhut, dass die Mutter dem Kind eben dazu verhilft, sein eigenes Selbst zu entwickeln, nur durch den Glanz in ihren Augen. So, und ich so, what? Weil das war so krass passend, weil das ist genau ja das, was ich versucht habe, wirklich auch zu machen, wenn ich zum Beispiel auf diesen Fußballplätzen war, ganz am Anfang, die mir nicht gefallen haben, gebe ich zu, wo es kalt war, wo es geregnet hat. Aber wenn ich einfach, ich bin damit hingegangen, weil ich meinen Kindern signalisieren wollte, wenn du das magst, dann ist es für mich fein und dann gebe ich dir die Rückmeldung, das ist in Ordnung, dass wir hier sind. Also mein Glanz, ja, den Glanz in meinen Augen, das habe ich wirklich, das war wirklich so eine Motivation für mich. Dafür bin ich morgens früher aufgestanden und dann war das so klar, okay, das passt jetzt, ja. Also das ist total doppeldeutig und von verschiedenen Seiten. Und dann war das klar, dass ich das als Buchtitel nehmen würde.
Ja, ich glaube, es ist ein Thema, mit dem wahnsinnig viele Eltern was anfangen können und das spricht halt total zu mir, auch diesen Glanz. Ich glaube, das will man in seinen Kindern sehen oder man wünscht es sich für sie. Und oft ist es ja auch so, dass sie diesen Glanz natürlich vom Start weg haben, aber vielleicht auch, man muss ja auch, also auf zwei Seiten, man muss ja irgendwie schauen, dass man den Glanz vielleicht findet oder die richtigen Themen für sie findet oder dass sie finden, muss aber auch aufpassen, dass sie den Glanz nicht verlieren. Und da würde ich gern so ein bisschen drauf kommen, auch auf die Sportart. Du hattest das gesagt, es ging erst bei Moritz mit Fußball los, dann war schon relativ bald dann auch Basketball ein Thema. Warum würdest du sagen, ist Basketball auch so ein toller Sport für Kinder und warum war das für euch als Familie vielleicht auch genau das Richtige und kam sozusagen dann alles passend zusammen?
Aus mehreren Gründen, würde ich sagen, war das dann nachher für uns alle zu Hause. Also einmal, weil das natürlich dann für Moritz unheimlich gut gepasst hat. Er war im Fußball sehr gut. Also ich glaube, das hätte er auch weitermachen können. Also das war nicht die Frage. Er hatte sehr viel Spaß und war, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Vor allen Dingen aber Spaß. Aber dann war er auch im Fußball schon, er war immer sehr groß und wir hatten dann so ein paar Situationen, die nicht schön waren und die, glaube ich, auch, ich kann es nicht belegen, aber es war so ein Gefühl, die da auch damit zu tun hatten, dass das ein sehr rauer Ton ist und dass, also der Mensch an sich spielte da jetzt nicht so eine Rolle, habe ich so das Gefühl gehabt und da waren wirklich ein paar Situationen, die dann so an Mobbing grenzten und wo ich dann auch so dachte, das möchte ich hier nicht für mein Kind, ja. Also, dass der groß ist, ist das eine und wie man damit umgeht, ist eben was ganz anderes. Und das empfinde ich beim Basketball ist es natürlich anders, weil da erstmal ist das ein Sport, wo große Menschen absolut auch Vorteile haben. Aber vor allen Dingen würde ich sagen, ist Basketball eine Sportart, wo man auch miteinander anders umgeht. Also, ich finde, das ist ein unheimlich toller Lifestyle ist, also das ist dieser Teamsport, auch dass die Jungs sich abklatschen, ja, also das finde ich toll. Also ist beim Fußball ja nicht so. Also es gibt irgendwie wirklich so eine menschliche Ebene, die anders ist als, würde ich sagen, beim Fußball. Und ja, außerdem ist Basketball international. Es hat noch zu tun mit irgendwie, die Jungs hören Hip-Hop, das hat auch einen Fashion-Aspekt. Also, und es ist natürlich eben dieser Teamsport. Also das war alles zusammen einfach, glaube ich, viel passender so für uns. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut. Wobei das natürlich ja jetzt erstmal da nicht relevant war, aber es hat für uns alle gut gepasst. So.
Der Käsekuchen und der Kaffee in der Halbzeitpause und in den verschiedenen Berliner Hallen. Und wie gesagt, ich habe dir ja schon zur euch zur koordinativen Gesamtleistung gratuliert. Es ist einfach ein Wahnsinn. Ich kann da jetzt auch ein bisschen mitreden. Und da kann man sich selber auch schon mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und natürlich kommt es auch immer drauf an. Es kommt ja auch auf viele Zufälle im Leben an. Ich glaube, ihr habt auch Logistisch einfach war das auch irgendwie ein sinnvoller Schritt, weil ihr natürlich nicht weit von der Anlage weg wart, auch dann gleich ziemlich Eingang gefunden habt in die Alba-Familie. Und Alba Berlin ist natürlich auch nicht irgendein Verein. Das ist ja Wahnsinn. Also es ist wie, als ob man irgendwie in München in der Sebener Straße wohnt und dann zum FC Bayern nur mit dem Fahrrad irgendwie kurz hinfährt. Aber ja, vielleicht hast du da noch einen Gedanken, weil ich das mit dem Glanz auch erwähnt habe. Also bei Moritz klingt es so ein bisschen durch, dass der Glanz natürlich auch beim Fußball da war. Der war dann beim Basketball da, beim Franz auch. Hast du da vielleicht auch noch eine Botschaft an Eltern, die vielleicht jetzt gerade so das Gefühl haben, boah, der Glanz ist irgendwie gerade nicht mehr da, den sie als kleine Kinder hatten, auch was den sportlichen Aspekt angeht?
Ich würde sagen, oder anders, wir haben ja auch, sind auch ganz blind gestartet als Eltern. Wir wussten auch überhaupt nicht, wie macht man das jetzt? Wie unterstütze ich das jetzt am besten? Und wir hatten auch mitunter schwierige Situationen, weil Moritz hat ja eine Zeit lang zum Beispiel auch noch beides zusammen gemacht, Sport, also Fußball und Basketball, und das war eine große Belastung für ihn, aber wir wussten dann auch, also wir haben dann auch mit uns gerungen und haben gedacht, okay, wie finden wir jetzt einen Absprung in die eine oder andere Richtung, dann war sogar auch noch Cello dabei, also man musste irgendwie dann zum Beispiel diese erste Entscheidung treffen, welcher Sport soll das nun sein, und da wussten wir auch nicht, wie das jetzt geht, und wir haben dann aber uns zusammengesetzt und eigentlich als ersten Tipp, glaube ich, oder wenn ich überhaupt Tipps gebe, was ich gar nicht so gerne machen möchte, weil ich kann nur unsere Geschichte beschreiben. Wir haben uns zusammengesetzt und versucht, vor allen Dingen das Moritz selbst entscheiden zu lassen und ihn dabei zu begleiten. Das ist, glaube ich, wichtig, beides. Also zum einen einen Raum zu schaffen, in dem er das Gefühl hatte, es ist okay, egal wie ich mich entscheide, ja. Ob das jetzt der Fußball ist, ob das Basketball ist oder ob das vielleicht sogar gar nichts von beiden ist. Ich muss mich für nichts entschuldigen und meine Eltern werden trotzdem mich unterstützen. So. Weil natürlich gibt's das, und das haben wir auch, dass, und unsere Kinder sind auch beide sehr sensibel. Die spüren sehr genau, wenn ich schon eine Erwartung habe, ne? Und man kann sich ja als Eltern auch davon gar nicht befreien. Natürlich hat man auch seine eigenen Vorstellungen. Also bei mir war es zum Beispiel natürlich klar, fand den Basketball besser, ja? Das wusste das Kind. Das hat er schon gespürt, aber wir haben trotzdem versucht, diesen Raum offen zu halten. Also das ist deine Entscheidung. Und das Zweite, was wir, glaube ich, ganz intuitiv so ein bisschen gemacht haben, dass wir immer wieder, als das dann auch entschieden war und immer weiter ging und ja auch immer größer wurde, immer wieder eingecheckt haben, ist das jetzt noch richtig? Und was du gerade angesprochen hast, wenn der Glanz dann auch mal nicht mehr da ist, immer wieder einchecken mit dem Kind und auch mit sich selbst und fragen, sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Machen wir vielleicht jetzt hier was, was andere Leute sich von uns wünschen? Ja, also speziell, wenn dann das Talent erkannt wird, dann kommen plötzlich nämlich ziemlich viele Leute, die auch mitsprechen wollen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dann immer in der kleinen Runde sich wieder hinzusetzen und zu überlegen, okay, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Was wünschst du dir? Geht das noch in die richtige Richtung oder was passt gerade nicht? Und wenn etwas nicht passt, also wenn der Glanz zum Beispiel jetzt gerade nicht mehr da ist, dann ist das, finde ich, auch total wichtig, dass das eben erstmal so ist und so sein darf. Und dass wir nicht, und das habe ich ehrlich gesagt bei vielen, also das haben wir oft beobachtet, bei anderen Familien auch, wenn es dann mal nicht so gut lief, dann gab es Druck. So, aber das, du bist doch jetzt schon so weit gekommen und Mensch, und jetzt, also ich glaube, das ist zwar alles richtig und natürlich ist es gut, das Kind zu motivieren, aber noch viel wichtiger ist, dass dieser Raum da ist, in dem das Kind immer das Gefühl hat, ich darf das selber entscheiden und ich werde gehört, egal mit was, auch wenn es mir gerade schlecht geht, damit werde ich auch gehört. Und ich muss nicht irgendein Programm durchziehen, wo wir uns vor 3 Jahren mal drauf geeinigt haben. Und ich habe da auch das erzähle ich auch immer, weil mich das selber sehr berührt hat, weil das wirklich eine krasse Situation war, zu diesem Einchecken. Machen wir bis heute. Also ich habe ein sehr besonderes Telefonat mit Franz gehabt, kurz bevor der gedraftet wurde. Und das war ja jetzt schon, also das war, ist ja noch nicht lange her, ne? Also da war er schon kurz vor der NBA. Da ging es ihm nicht gut und da war er ganz traurig, weil seine College-Zeit in Michigan eben schon wieder zu Ende gehen sollte nach 2 Jahren, ne? Und ihm ging es sehr gut auf dem College und er war wirklich happy mit allem und hat seine Traurigkeit ausgedrückt in diesem Telefonat. Und da habe ich wirklich gesagt, Franz, lass uns mal nochmal überlegen, wenn du jetzt noch nicht dahin gehen möchtest zu diesem Draft, obwohl die ganze Welt ja schon gewartet hat, ja, das war auch so krass, er hat ja schon Interviews gegeben und so. Und da habe ich gesagt, das ist deine und unsere Entscheidung. Wenn du jetzt noch nicht möchtest, wenn du noch ein Jahr studieren möchtest, dann mach das. Das geht. Ja, du darfst das entscheiden. Und ich glaube, allein dadurch, dass wir, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie was losgelöst habe, aber ich glaube, dieser Raum ist wichtig, mhm. dass es den einfach gibt. Weil dieser ergebnisoffene Raum, glaube ich, dazu führt, dass das Kind so eine Selbstwirksamkeit spürt. Also ich kann etwas bewirken mit dem, was ich möchte und mit dem, was mir wichtig ist, kann ich etwas bewirken. Und wenn ich immer nur irgendjemandem hinterherlaufen muss, der irgendwann mal beschlossen hat, ob es meine Eltern oder mein Trainer oder wer auch immer ist, ich bin auf diesem Pfad und ich muss da jetzt weiter, dann, ich glaube, ich besteht auch die Gefahr, dass sich das verselbstständigt und dass der Glanz dann weg ist irgendwann, ja.
Ja, du hast es diesen Raum genannt. Also was auch passend ist, dass ihr einen gewissen Schutzwall aufgebaut habt, diese Wagenburg-Mentalität, ist halt auch ganz, mhm. ganz toll, dass ein Kind wird dann eh, wenn es sich sicher fühlt und wenn es Selbstvertrauen hat, ja. in seine Handlung und diese Selbstwirksamkeit, von der du gesprochen hast, dann wird es seinen Weg machen und ist einfach ein tolles Gefühl, mhm. wenn man zurück mhm. kann sozusagen und nicht so zu gegen Wind alleine steht. Ich glaube, das allein hilft schon wahnsinnig viel.
Ja.
Und was du erwähnt hast, kann ich auch voll unterstreichen mit den, also der eine Mechanismus ist dann Druck auszuüben, der andere, den ich auch viel mitbekommen habe in meiner Leistungssportzeit, jetzt auch als Vater, ist dann auch Aktionismus, ja, dass man einfach dann mhm. schnell irgendwie was ändert oder ein neuer Trainer muss her oder ein neues Umfeld. Mhm. Und mhm. ich glaube, man muss einfach auch akzeptieren, dass es auch mal dürftigere Phasen gibt. Du hast auch das im Buch schön skizziert. Ich glaube, beide hatten eine längere Verletzungszeit, wirklich auch in mhm. jungen Jahren, wo man auch gerade bei Franz nicht wusste, geht's überhaupt weiter.
Mhm.
Und ja. ich glaube, da habt ihr, glaube ich, als Eltern einfach wahnsinnig viel richtig gemacht, dahingehend, dass ihr einfach, ja, diesen Schutzraum den beiden gegeben habt. Und auch einen Aspekt wollte ich noch sagen, weil da musste ich auch schmunzeln mhm. im Buch über das Cello spielen, das dann auch noch kam und wo das schon irgendwie dann fix und fertig ja. mit den Nerven war. Also da kann ich Hoffnung machen, auch für die klassische Musikwelt. Bei mir war es so, dass ich für Gitarre musste ich mich wirklich hinquälen neben Tennis. Mhm. Bin dann mhm. immer zu so einem Gitarrenlehrer hin und mhm. habe das dann aufgegeben, weil es eben nicht gefühlt meine Idee war, sondern die meiner Eltern. Und mittlerweile spiele ich begeistert Gitarre, aber weil es meine Idee ist. Also vielleicht kommt der Moritz noch, kommt dann irgendwann noch das Cello zurück in sein Leben und gibt ein Comeback. Wer weiß.
Also genau, da kann die klassische Musik noch warten. Also das war genau so auch. Es war meine Idee und mein Wunsch. Und ich habe dann auch immer so gedacht, ach, das ist ein Instrument, was so wunderbar zu ihm passt und so. Ich habe mir da richtig Geschichten erzählt. Und der arme Junge musste eben auch über 6 Jahre immer zu seinem Cello-Lehrer. Und also er hat dann, als er dann älter war, hat er dann auch Bassgitarre gespielt eine Zeit lang. Und ab und an schnappt er sich die auch noch oder die normale Gitarre. Aber das, was du auch beschrieben hast, das ist eine Idee der Eltern. Das war bei uns ganz genauso. Und da hat er dann sich auch ziemlich lange gequält. Und Gott sei Dank irgendwann, ja, was heißt Gott sei Dank? Also ist wahrscheinlich in seinem Erleben viel zu lange. Gab es dann die Entscheidung, dass wir das jetzt lassen, einfach auch, ja, weil das dann ja auch zeitlich alles überhaupt nicht mehr hingehauen hat. Und genau, das war auch eine Sache, wo er eben nicht diese intrinsische Motivation hatte, ne, sondern wo er wusste, das mache ich jetzt für meine Mutter. Und das ist einfach eine andere Energie, mit der man dann da hingeht, nämlich eine viel geringere, ne? Ja.
Ein anderer Aspekt, der mir aufgefallen ist, das ist ganz interessant auch, dass ja bei Axel auch dieser Leistungssport eine große Rolle gespielt hat, weil auch im Handballtorwart und auch in die höchsten Ebenen hinein. Bei dir war es ein anderer Weg und da kam mir so als Leser auch der Gedanke, dass, also du warst ja selber sehr sportlich, hast viele Sachen ausprobiert, hattest aber auch das beschrieben, dass du nicht richtig gefördert oder motiviert oder gefeiert wurdest und zwar nicht, weil ihr ein schlechtes Verhältnis gehabt hättet, ganz im Gegenteil, glaube ich, sondern einfach, das war einfach nicht so auf der Agenda. Und da kam mir so ein bisschen die Frage, inwieweit das auch deine eigenen Erfahrungen da sozusagen zu beigetragen haben, wie du jetzt mit Moritz und Franz dann umgegangen bist sozusagen und wie dann auch diese Perspektive von Axel noch als Leistungssportler da irgendwie ergänzt hat. Ich glaube, das ist auch eine spannende Hintergrundgeschichte.
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch ein großes Glück gewesen eigentlich, dass wir uns da von diesen zwei Polen so begegnet sind. Also Axel hat eine ganz klassische Karriere als Leistungssportler eben damals noch in der DDR gemacht. Also er war 17, als die Mauer gefallen ist. Also, und das war genau der Zeitpunkt, wo er dann hätte auch mit dem Sport, mit dem Handball Geld verdienen können. Und da hat er dann eben entschieden, dass er damit auch aufhört. Ja, also das war, glaube ich, auch eine wichtige Sache für die Jungs, dass er zwar Leistungssportler war und all diese Erfahrungen hatte und dann aber auch eben, also er musste, brauchte jetzt nicht ein Kind, wo er noch seine nicht erledigten Erfolge übertragen hat, sondern er hatte für sich persönlich, lange bevor die Kinder da waren, eben damit abgeschlossen. So, ne? Also ja. Das war natürlich, das war das eine, was, glaube ich, gut war. Und bei mir war es genau anders. Ich war auch tatsächlich immer sehr sportlich und war auch gut im Sport. Und es gab immer auch Leute, die sagten so, jetzt kommst du bitte da und dahin, ja, also eben in zum Kader und so weiter. Und das habe ich dann ich habe mich selber nicht getraut und meine Eltern haben mich nicht unterstützt. Und genau wie du sagst, es war, glaube ich, also das war so Mitte der 80er Jahre, das war irgendwie, also nicht, weil die das nicht wollten oder so, sondern das war tatsächlich noch, glaube ich, eine andere Zeit. Und also mein Vater hat leidenschaftlich Tennis gespielt bis zum Schluss. Aber, und der war auch immer dann auf dem Tennisplatz, aber der wäre nie auf die Idee gekommen. Und der hat dann auch mich natürlich zum Tennisunterricht mitgenommen. Aber der wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt mit mir zu irgendwelchen Wettkämpfen zu fahren. Der hat dann lieber selber gespielt. Also, ja, ohne ihn da jetzt irgendwie für zu judgen oder so. Ich glaube, das war einfach noch nicht so, dass man die Kinder so begleitet hat, ja. Also jeder hat so eher noch so seins gemacht. Und ich glaube, es hat sich dann schon ein bisschen verändert. Und ich will, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube auf jeden Fall, dass mich das unbewusst total beeinflusst hat und dass ich mir geschworen habe, also nicht bewusst, aber unbewusst, glaube ich, wirklich geschworen habe, wenn ich mal Kinder habe, dann mache ich das anders. Und das war dann anders. Und das hat mir Spaß gemacht. Also keine Ahnung, aber ich habe das anders gemacht, ja.
Du hast jetzt auch viel über den, ich meine, wenn man zwei so talentierte, erfolgreiche Söhne hat wie ihr, dann kriegt man natürlich auch wahnsinnig viel mit und habt ja auch diese zwei Welten jetzt im wahrsten Sinne kennengelernt oder eigentlich sogar drei Welten, den College-Sport in den USA, das Profigeschäft in den USA, der deutsche Leistungssport auch in den höchsten Ebenen, auch in den Niederungen noch am Anfang. Was ist dir denn da so aufgefallen, wo du sagst, wo können vielleicht die Deutschen sich was von den Amerikanern abschauen und andersrum? Wurde es euch sozusagen als Eltern leicht genug gemacht? Was sind da so Gedanken, die dir dazu kommen?
Großes Thema, aber ich muss auch sagen, die Buchrecherche hat, so, um das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen, da hat mir die Buchrecherche auch nochmal wirklich geholfen, das selber noch besser zu verstehen. Und zwar im Sinne von, also in Amerika ist natürlich der Sport an sich viel größer und kein Kind, was talentiert ist, egal in welcher Sportart, wird übersehen, ja. Also wenn du auf einer normalen Schule bist, also wenn du einigermaßen geradeaus laufen kannst, dann wirst du da für eine Sportart entdeckt und das ist natürlich erstmal toll, weil das war zum Beispiel, und dann wirst du gefördert so. Und zwar über die Schule und ganz normal. Also was ich also ganz, ganz toll finde, ja. Und in Deutschland ist es ja so, dass du wirklich erstmal auch ein Umfeld brauchst, die das für wichtig finden. Also wenn deine Eltern Sport nicht für wichtig finden, dann schaffst du es gar nicht in die Tennishalle oder auf den Tennisplatz oder in die Schwimmhalle. Also es gibt ja in Deutschland viele Familien, also für uns ist das vielleicht normal und meine Eltern sind mit uns jeden Sonntag zum Beispiel, da konnte ich kaum laufen, aber da sind wir jeden Sonntag sind wir schwimmen gegangen. Ja, also wir sind so in den Sport so reingewachsen. Und das gibt aber, glaube ich, einfach, da darf man nicht von sich selber ausgehen. Es gibt einfach ganz viele Menschen, die haben mit Sport nie Kontakt gehabt und die kennen das nicht aus der eigenen Familie, was man überhaupt nicht bewerten muss, sondern es ist einfach erstmal so. Und diese Kinder, die haben dann erstmal einen Nachteil so, weil in der Schule hast du Schulsport, aber ganz ehrlich, also das ist ja in Deutschland, also Schulsport ist, finde ich wirklich, ja, ist schwierig.
Und gehört das reformiert, sagen wir es mal vorsichtig.
Genau, gehört reformiert, ja, genau. So, das ist das Erste, dass der Sport in den USA, dass jedes Kind sozusagen einen ganz einfachen Zugang hat und dass das toll ist. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, und das habe ich jetzt eigentlich auch erst gelernt, seit ich das System besser kenne, ist natürlich auch ein irrer Druck da. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass das alles Spiel und Spaß ist. Also ich glaube, die Jungs, die mit unseren Kindern sich messen und gemessen haben auf der Highschool-Ebene und eben auch in jungen Jahren schon, die haben seit Jahren ein irren Druck, dass sie gut sein müssen, dass sie besser sein müssen, dass sie es in die NBA schaffen. Das ist tatsächlich auch dann wieder nicht so witzig, ja. Und ich meine, die haben Personal Trainer, die Eltern investieren eigene Coaches, da wird unglaublich viel Geld investiert von den Familien, damit das eigene Kind eben diesen Sprung schafft. Und dann ist es ja noch, kommt ja noch dazu, dass du eben die Colleges, dass die ja eben Geld kosten und dass natürlich der Druck auch steigt, dass dein Kind studieren, wenn es studieren soll, dann am besten mit einem Athletenstipendium. Und das musst du ja erstmal, das kriegt ja nun auch nicht jeder, ne? Also du musst als Athlet, da ist eben von Anfang an, glaube ich, dann auch sehr schnell ein sehr, sehr hoher Druck da. Und um jetzt auf uns zurückzukommen, all das hatten wir ja zum Beispiel nicht. Also unsere Kinder konnten, bis sie dann wirklich den Sprung geschafft haben ans College, ja, hier erstmal einfach Basketball spielen, weil sie Lust dazu hatten, ja. Also wir mussten kein Stipendium anstreben, weil sie hätten in Deutschland auch ohne Stipendium studieren können. Wir mussten uns nicht, also da ist ja die Konkurrenz ist ja hier auch groß, aber natürlich nicht so immens wie in den USA. Also sie haben eigentlich, das ist mir dann durch die Buchrecherche klar geworden, das Beste aus zwei Welten erlebt, wirklich, ja. Also in der Kinderzeit relativ unbesorgt und unbeschwert, ja. Natürlich auch kompetitiv, aber der Basketball stand im Vordergrund. Und dann am College dort diese ganzen Vorteile, ja. Also das gibt's dann natürlich. Also ich meine, wie so eine College-Halle da glänzt, das war Wahnsinn, als wir das erste Mal da waren, ja.
Ja, und gleichzeitig muss ich sagen, dass Deutschland da, ich verstehe auch zum Teil die Scheuklappen nicht, dass man nicht von den anderen Ländern lernen kann. Was ich einen total unterschätzten Aspekt aber finde, ist diese deutsche Vereinskultur. Also du hast jetzt auch Alba Berlin erwähnt und die, ja, den zum Teil Familiencharakter ist ja in kleineren Clubs dann mindestens genauso. Und da ist, glaube ich, ein Riesenpfund in Deutschland vorhanden. Und wenn man da noch irgendwie mehr die Akzeptanz schafft für den Profisport, weil wir schauen denen ja einfach alle gerne zu, oder es gibt da einfach viele Leute, denen es unglaublich viel Freude macht. Mhm. Und da das so ein bisschen rüber rettet, dass das nicht irgendwie so eine, ich muss jetzt studieren oder ich muss alle Karten auf den Leistungssport setzen. Da, wenn wir da irgendwie ansetzen, dann könnte daraus auch viel Gutes entstehen, weil in den USA gibt es ja wiederum jetzt nicht so dieses Vereinssystem, dass man, da bucht man halt eine Stunde Tennis. Wenn wir jetzt eine Stunde Tennis spielen wollen, dann buchen wir uns einen Platz, zahlen, gehen. Da ist nicht so Vereinsleben. Also ich glaube, wenn man offen aufeinander zugeht, dann kann man da unglaublich viel lernen.
Auf jeden Fall. Also natürlich kann man ganz, ganz viel voneinander lernen. Aber man muss, glaube ich, auch sagen, also ohne dass ich jetzt dafür Expertin wäre, die Strukturen sind einfach so extrem unterschiedlich. Man wird sie ja nie übereinbringen, ja. Also das war zum Beispiel natürlich für uns auch ein total toll, und da habe ich mich super gefreut, dass das möglich war, dass sie eben am College studieren und Sport machen konnten. Das ist ja einfach in Deutschland nicht möglich. Und du es gerade gesagt hast, entweder du musst auf den Profisport setzen oder du studierst halt. Und ich glaube, da sind auch die deutschen Unis, ja, also da gibt es ja natürlich Modelle und so, aber ich glaube auch zum Beispiel, das Verständnis an einer Universität für einen Profisportler, das ist ja noch gar nicht da. Das sind Nerds. Ja. Ach so, der muss jetzt schon wieder trainieren. Na, das ist ja komisch. Ne? Also so. Und das ist ja natürlich in Amerika sehr anders, weil von der Wurzel auf lernt jeder, der zur Schule geht, dass Sport und Profisport erst recht einfach sehr, sehr viel Arbeit erfordert und dass man immer trainiert, ja, dass man das nicht so nebenbei machen kann eigentlich, ne?
Ja, im Buch kommst du dann auch drauf, dass du, natürlich, jetzt kommt der Klassiker, dass Eltern sehen die zwei wahnsinnig erfolgreichen Söhne, und ist dann auch wieder so diese schnelle Suche nach der Abkürzung. Ich glaube, du nennst es Geheimrezept, das immer wieder gefragt wird. Mhm. Das finde ich wirklich einen großartigen Teil des Buches, der relativ weit hinten ist, und diese magische Zutat, Geheimrezepte und so. Und du dröselst das so ein bisschen dann auf, und es ist hochspannend. Es gibt auch ein ganz, ganz tolles Zitat vom Franz, das du erwähnst, wo er sagt, dass du auf jeden Fall schreiben musst, dass sie sich bewusst sind, dass sie nicht nur dafür alleine verantwortlich sind, dass es halt viele Leute gab und die ihnen geholfen haben. Ich habe das dann mir so ein bisschen zusammengefasst. Fleiß spielt natürlich eine Rolle. Da erwähnst du auch das Buch von Malcolm Gladwell mit den Outliern. Ja. wo du musst einfach diese Zeit hineinstecken. Und das finde ich ganz, ganz beeindruckend, auch diesen Aspekt, dass sie auch in Berlin zum Teil vor der Schule Sachen gemacht haben, um 6 Uhr irgendwie da aufzustehen und so. Also das ist auch sowas, das ist denen nicht zugefallen oder die sind da nicht irgendwie, haben da nicht Sachen übersprungen, sondern die haben sich alles hart erarbeitet. Dann gibt's andere Aspekte mit den Wegbegleitern, dem Zuhause, was auch ganz, ganz banal ist, dass ihr einfach in Berlin natürlich wart und nicht irgendwo in, was weiß ich, in Sachsen-Anhalt auf dem Land, wo es vielleicht keinen Basketballclub gegeben hätte.
Ja, das hat mir ein Freund gesagt, der meinte, Beate, das, da fängt's an. Das war mir überhaupt nicht klar. Der meinte, weißt du was? Die meisten Leute, die wohnen irgendwo, wo es einfach nur Fußball gibt. Und das ist, also, ne, was ich vorhin gesagt habe, man geht immer so von sich aus und hält das so für normal, was man selber für Möglichkeiten hatte. Und das ist es nicht. Also das ist mir dann auch so klar geworden. Was für ein Glück. Und das schreibe ich auch ganz ehrlich. Das war ein Glück für die Jungs, weil ich hätte niemals sie, wenn wir jetzt zum Beispiel in Wannsee gewohnt hätten oder Alba Berlin in Wannsee wäre, ich wäre niemals jeden Tag mit dem Auto dorthin gefahren und hätte sie zum Training gefahren. Ich bin so eine Mutter bin ich nicht. Da hätte ich gesagt, Jungs, ehrlich gesagt, sorry, aber dafür ist meine Zweite reicht nicht. Also, ne, aber so war das natürlich perfekt, ja, also, und ein großes Glück, ja.
Ja, und es kommt so toll rüber, auch dann das Erbe, die Veranlagung, es kommt alles zusammen, also diese Suche, diese ewige Suche, das auch durch die heutige Zeit, glaube ich, befeuert wird nach irgendwelchen Hacks oder Lifehacks oder hier mal links abbiegen und dann bist du irgendwie da, hast eine Abkürzung gemacht. Wenn man das jetzt sich jetzt nochmal so durchliest, was du geschrieben hast, dann kommt, ist es ein Bild aus vielen Mosaikteilchen, das dann einfach zusammenpasst. Und du leitest das Ganze ein und darauf wollte ich auch hinaus mit dem Matthäus-Effekt. Vielleicht kannst du den nochmal kurz erläutern, weil das war mir nämlich auch komplett neu.
Genau, also aber vorher würde ich das gerne nochmal ganz kurz aufgreifen, was Zitat von Franz, was er da gesagt hat, dass das eben nicht ihre alleinige Leistung ist. Und das ist eigentlich das zentrale Thema auch, was beide Jungs mir, bevor ich angefangen habe zu schreiben, mitgegeben haben. Wenn du ein Buch schreibst, und sie fanden das beide gut, dass ich die Idee dazu habe, aber das war von Anfang an wirklich die Maxime oder das war das Wichtige. Ja. Wenn du ein Buch schreibst, es wird auf jeden Fall kein Buch, in dem du erklärst, wie man in die NBA kommt. Und das Erste und das Zweite ist, du musst immer dran denken, dass es eine Leistung ist, die aus ganz, also dass es zum einen ein Riesenglück ist, dass wir an ganz, ganz vielen Orten und Momenten hatten und eine Gesamtleistung ist von ganz, ganz vielen Menschen. Und das ist ihnen auch sehr, sehr wichtig, dass das nicht so rüberkommt, als zum einen, als wenn sie das alleine gemacht hätten, sondern das geht nicht ohne eben diese ganzen anderen Leute und auch die guten Bedingungen. Und zum anderen eben, dass man das auch nicht, selbst wenn man die alle nochmal da hätte, dass man das replizieren kann, weil eben es tatsächlich Zufälle und Glück geben muss. Und dieser Matthäus-Effekt, das ist schon sehr abgefahren, dass das eben selbst in der Bibel schon steht. Und ich meine, wenn man das mal beobachtet in der Gesellschaft, dann kann man das, glaube ich, aus ganz vielen anderen Bereichen, wird einem das plötzlich auch so klar, dieser Effekt beschreibt eben, dass der schon hat, dem wird weitergegeben und der nichts hat, dem wird weitergenommen oder der kriegt auf jeden Fall nichts dazu. Und das ist natürlich einfach, erstmal finde ich, wenn ich das so höre, was wahnsinnig ungerecht ist, ja, also das Leben ist nicht gerecht und so spielt es aber und das sehen wir ja eben in ganz, ganz vielen Bereichen leider, dass das so ist. Aber was ich eben, und deswegen habe ich das im Buch ja auch so drin, dass das eben natürlich auch daran liegt, dass du, wenn du was hast oder wenn du was kannst, dass das natürlich einen Effekt hat. Also das wie so ein Schneeballeffekt und dass du dann zum Beispiel, und dass dieser Matthäus-Effekt für den Basketball eben insofern auch gilt, dass wenn du etwas kannst, dass das andere Leute bemerken werden und dass du schon dadurch wieder auch, dass deine Audience steigt oder dass die Leute deinen Namen irgendwann kennen. Und also da kommt ein Steinchen zum anderen, dass du natürlich dann auch einen irren Vorteil nur dadurch hast, dass du dich irgendwann auf diese Position hingearbeitet hast, ja, dass das irgendwann, dass du eben bemerkt wirst mit deinem Talent. Und dann ist es fast ein Selbstläufer. Also nicht nur, aber dann kommen Aspekte dazu, die du gar nicht mehr selber beeinflusst, sondern die einfach wie ein Schneeballeffekt entstehen. Also wenn du eben All-Star bist zum Beispiel, dann hast du eine viel größere Chance, wieder All-Star zu werden, weil dich mehr Leute kennen, ja, und dann auch wählen werden und so weiter. Also das ist ja total abgefahren. Und das unterstreicht, glaube ich, diesen Aspekt, dass man sagen muss, dass das ist eine Gesamtleistung und da kommen dann Zufälle und Glücksmomente dazu, die man selber nicht in der Hand hat, ne?
Ja, ich würde sagen, wir biegen auf die Zielgerade ein. Ich habe jetzt zwei, drei Fragen noch zum Abschluss. Die werden wahrscheinlich etwas schneller gehen. Mal schauen, was dir dazu einfällt. Und zwar, gibt es eine Investition? Das kann eine Weiterbildung sein, das kann ein Produkt sein, das kann eine App sein, ein Ritual, das deine Lebensqualität verbessert hat in den letzten Jahren. Vielleicht auch zu den Themen, die wir gerade besprochen haben, was dir wirklich auch enorm gut tut, da auch klaren Kopf zu behalten.
Ja, also das ist auf jeden Fall das MBSR-Training, also Mindfulness-Based Stress Reduction. Also das ist eine bestimmte Meditationsform, Achtsamkeitspraxis. Da habe ich ja mich auch selbst weitergebildet und bin da Trainerin. Also ich kann wirklich, und das hat jetzt nicht nur mit meinem Leben zu tun oder mit Sport zu tun, sondern also zu meditieren und Meditationspraxis in das eigene Leben zu integrieren, ist unglaublich effektiv und verbessert die Lebensqualität unglaublich. Und ich glaube, nicht nur, wie gesagt, für Leute, die da irgendwo professionell an irgendeiner Front täglich liefern müssen, sondern für jeden, weil die Meditationspraxis, die bringt dir genau das, wo wir auch schon drüber gesprochen, also da haben wir jetzt nur am Rande drüber gesprochen, aber das ist auch das, was ich eingangs sagte, dieses immer wieder einchecken. Das ist eigentlich darum geht es, dass du auch, wenn du ganz normal im Alltag unterwegs bist, immer wieder bei dir selbst eincheckst und mal nochmal dich rückversicherst, okay, wie geht's mir gerade? Weil das machen wir nicht. Wir fahren alle auf so einer automatisierten Gedankenspur wie so eine Autobahn. Wir stehen morgens auf, duschen. Wir machen immer das, was wir gestern gemacht haben, vorgestern gemacht. Also das ist automatisiert. Und wenn die Meditation hilft uns, sagen Stopp. Jetzt bin ich hier, jetzt sitze ich hier. Wie geht's mir heute? Einmal in deinen Körper reinhorchen. Wo zwickt es? Oder wo fühle ich mich gerade gut? Und das als Praxis zu implementieren und zu üben. Also Meditation ist nichts Spirituelles, nichts Esoterisches, sondern Meditation hilft, das Gehirn zu trainieren, immer wieder sich klar zu werden, jetzt in diesem Moment, wo bin ich, wie geht's mir und was mache ich? Und dann wieder von da aus kannst du wieder neu starten und das bringt einen irren Zuwachs an Lebensqualität.
Diese Praxis, die du jetzt auch mit MBSR hast, machst du das mit einer App oder hast du da ein gewisses Ritual? Also du musst jetzt nicht auf das Ritual eingehen, aber gibt's da irgendwie ein technisches Hilfsmittel für jemand, der es jetzt hört und das irgendwie mal so reinschnuppern will?
Also MBSR ist tatsächlich ja eine ganz, also das ist sozusagen die bekannteste Meditationspraxis für den Westen, also diese für den zivilisierten Westen. Ja, John Kabat-Zinn ist da der große Guru. Da gibt es ganz viele Apps und das, man kann aber auch einen MBSR-Kurs buchen. Das ist so klassischerweise ein 8-Wochen-Kurs. Ich würde es aber jetzt gar nicht auf die MBSR beschränken wollen, sondern jegliche Form von klassischer Meditation, und da gibt es ganz viele Apps, bringen dich an das Thema ran. Und für mich ist das Ritual, also das schaffe ich auch nicht jeden Morgen, aber vor allen Dingen jetzt gerade hatte ich so viel mit dem Buch zu tun, aber eigentlich ist das wie Joggen morgens, wie Zähne putzen. Du setzt dich hin, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Manchmal, wenn du keine Zeit hast, reichen 5 Minuten. Wenn du Zeit hast und schon ein bisschen geübt bist, dann setzt du dich einfach hin mit geradem Rücken, schließt die Augen und checkst bei dir ein. Und man kann natürlich, wenn man noch nicht so geübt ist, macht man geführte Meditationen. Da wirst du an die Hand genommen von einem Sprecher oder einer Sprecherin. Und wenn du geübt bist, dann checkst du einfach nur so ein und meditierst im Stillen. Also ja, du brauchst dann keine Meditation mehr anmachen über eine App, sondern machst du das selber. Aber das erfordert schon Praxis. Also ich würde anfangen mit einer App. Da gibt's ganz, ganz viele verschiedene, amerikanische natürlich, deutsche, aber auch Headspace zum Beispiel oder Mind oder es gibt ganz, ganz viele. Und da einfach mal ausprobieren, was einem gefällt.
Ja, da kann ich alles voll und ganz bestätigen. Also ich mache das auch täglich mit der Sam Harris App. Oh, das ist großartig.
Ja,
also,
die Sam Harris App. Genau, das ist meine auch, die ich auch nehme. Und ich glaube, die Sam Harris App ist ich finde die auch, das ist die Waking Up, ne?
Ja, genau, Waking
Up. Aber Waking
ist
Up ist
vielleicht gar nicht unbedingt was für einen kompletten Einsteiger, sondern ist vielleicht einfach der zweite Schritt, nicht der erste.
Also ich würde auch sagen, für Leute, die einsteigen, die können mal Headspace probieren. Ja. Und Waking Up ist dann absolut toll und wirklich begleitet mich täglich. Und es ist, das sind hochprofessionelle Leute, Professoren verschiedenster Unis, die da immer wieder neue Sachen auch reinspielen. Und also das ist eine richtig, richtig tolle Sache. Ja, finde ich auch.
Du bist jetzt Sportministerin, schaust über deinen großen Schreibtisch auf die Spree und hast riesiges Budget und kannst machen, was du willst.
Okay.
Land der Träume sozusagen. Was wäre denn deine erste Amtshandlung? Wo hättest du das Gefühl, könnte man einfach für Sportdeutschland was bewegen? Im wahrsten Sinne.
Das ist jetzt eine große Frage. Ich glaube, was wichtig wäre und was ich jetzt einfach aus meiner Erfahrung sagen würde oder auch in unserem Umfeld so beobachte, dass Kinder oder auch Jugendliche, die jetzt vielleicht nicht so einen Hintergrund haben oder die jetzt nicht das Glück haben, dass es da diese Begleitung so gibt und die dann zum Beispiel auch sich verletzen, dass da auch so eine Riesenlücke ist. Also ich sag jetzt mal, die jetzt noch nicht auf dem Weg zum Superstar sind oder es vielleicht auch nie werden, aber die trotzdem irgendwie Leistungssport machen und oder vielleicht gerade so auf dem, also weißt du, so, es gibt doch so einen Bereich, wo es sich entscheiden kann, aber nicht unbedingt muss, also die so mittendrin sind. Also die machen jetzt nicht mehr nur Freizeitsport, aber sie sind auch noch nicht wirklich im Kader so. Und wenn die sich zum Beispiel verletzen, das hatten wir nämlich jetzt hier auch, wenn die sich verletzen, dann gibt's gar keine, ganz wenig Strukturen, die dann sagen, okay, du brauchst das und das, du brauchst den und den Arzt, du brauchst die und die Physiotherapie. Und sondern da wird dann gesagt, ach ja, geh doch mal einfach zu irgendeinem Physiotherapeuten und geh doch mal in irgendein Fitnessstudio und mach Reha-Sport so ungefähr. Und dann sitzen die da mit 60-Jährigen zusammen und sollen ihre Übungen machen. Und also das ist so ein Thema und das betrifft so die Kinder, die so dazwischen sind, ja, dass da die Betreuung oder die Möglichkeiten, dass da einfach die Infrastruktur nicht da ist. Also natürlich, also das wurde ich auch schon gefragt, weil das war ja bei uns so, unsere Kinder waren auch monatelang verletzt. Die waren aber weiter immer die waren immer weiter mit dem Team unterwegs und die wurden auch hochprofessionell versorgt, weil natürlich der Verein bei ihnen auch dran geglaubt hat. Aber es gibt ja viele Kinder, da ist das noch nicht so klar. Ja, also gerade wenn die so in der Pubertät sind und so, und da gibt's ja so ein Bereich, wo man noch nicht sagen kann, wird da jetzt wirklich was oder nicht oder sie, ja. Und für diese Kinder, glaube ich, bedeutet das ganz oft, dass die da nicht diese Infrastruktur angeboten bekommen. Ja, natürlich kommst du zu uns zur Physiotherapie und natürlich steht der und der Therapeut für dich zur Verfügung, sondern die werden sozusagen outgesourced und sollen sich selber kümmern. Und ich glaube, da gibt es dann wenige Therapeuten, die zum Beispiel genau mit dieser Zielgruppe was anfangen können. Ja, also die kannst du ja nicht mit den Reha-Sportlern zusammenpacken, die dann, wie gesagt, meist über 60 sind. Ob das jetzt diese erste Aktionshandlung sein müsste, die eine Sportministerin macht, weiß ich nicht, aber das ist so das, was mir als Mutter auch auffällt. Und ich glaube, diese Frage müsstest du natürlich auch eher, müsstest du wahrscheinlich eher den Jungs stellen.
Ja, Gottes Willen, das finde ich eine super Antwort und das ist ja genau richtig. Ich habe das auch noch ganz prägnant, die Passage im Buch, wo ich glaube, der Franz war es, wo er verletzt war, wo er dann, glaube ich, im Sitzen auch weiter trainiert und an den Würfen arbeitet. Also ist da einfach aufgefangen worden, wo andere vielleicht dann irgendwie erstmal und dann fangen sie irgendwie, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber mit Computerspielen an und kommen dann vielleicht gar nicht mehr zurück. Ja, genau. Also es ist, wer weiß das schon, alles durch die Lappen geht.
Ja, und dann ist es, oder dann, wir hatten so ein Beispiel, da sind dann einfach auch die Personellen und das zieht ja viel nach sich. Also das heißt nicht nur, dass es zum Beispiel eine medizinische Betreuung für gerade diese Kinder in der mittleren Leistungsebene geben muss, sondern auch natürlich personell, dass sich vom Verein jemand weiter um die kümmert. Also wir hatten so einen Fall, es gab eine Verletzung und dann hat der Verein gesagt, natürlich kommst du weiter zum Training. Aber die Aufgabe war dann sozusagen, die Kinder zu betreuen oder die Kinder der Trainerin zu betreuen und nicht, weißt du, also die ist dann zwar weiter zum Teamtraining gegangen, aber war dann mehr oder weniger Babysitterin von der Tochter der Trainerin, so, ja? Und das kann es ja dann irgendwie auch nicht sein, ne? Also die konnte selbst dann nicht mehr mittrainieren und sollte aber, und solche Sachen, das war natürlich lieb gemeint, Aber das so geht das ja nicht, ne? Also das ist ja auch für die Motivation irgendwie schwierig, ne? Ja. Also ich kann auch nicht vorwerfen der Trainerin, weil die war personell nicht in der Lage und die wollte das Kind natürlich nicht verlieren. Oder die Jugendliche, ja. Aber das war dann halt, glaube ich, motivationstechnisch nicht so richtig geil.
Na klar.
Genau.
Ja, und abschließend, Beate, möchte ich gerne noch mit einem ganz kurzen Wordshuffle, also ich nenne dir 5 Begriffe, du kannst da einfach einen Satz raushauen oder nur einen Gedanken, der dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit der University of Michigan.
Oh mein Gott. Ganz, ganz toller Ort. Also ja, tolle Leute, offene Kultur, wirklich ja, lebensbereichernd.
Der nächste Begriff wäre Empty Nest Syndrome.
Empty Nest Syndrome ist etwas, was ich total unterschätzt habe und wo ich jetzt aber, ja, also wo ich immer wieder schwanke zwischen, ja, braucht man dafür eigentlich einen Begriff, das ist ein normaler Prozess und ich weiß heute ganz genau, wie sich das anfühlt. Ja. Irgendwas dazwischen.
Ja. Nächster Begriff ist Dankbarkeit.
Dankbarkeit ist für mich das Wort, was ich eigentlich, auch wenn ich bewusst jeden Tag ist das in meinem Leben, weil ich als erstes Dankbarkeit spüre und ich werde immer gefragt, you must be so proud, du musst so stolz sein. Und ich glaube auf jeden Fall, ich bin stolz, aber ich bin vor allen Dingen dankbar.
Und ich glaube, das kommt wirklich auch ganz toll rüber im Buch und da finde ich auch die Jungs fantastisch, was sie da sagen. Auch mit dieser Reflexion, das liest man wirklich ganz, ganz gerne. Und der letzte Begriff ist Familienzeit.
Familienzeit ist wichtig und wird, so komisch sich das anhört, hört auch gar nicht auf. Also in unserer Familie gibt es regelmäßig so klein, das ist jetzt nicht ständig und jede Woche, aber wir haben Zeit, wo wir nur zu viert sind und wo das auch wichtig ist, dass wir auch da wieder einchecken, so als Familie und Themen besprechen, die nur uns was angehen. Und ich hätte früher immer gedacht, dass Familie vor allen Dingen mit so Kindern, die so jungen Erwachsenenalter sind, dass man dann nicht so oft zusammenkommt. Aber ich glaube, auch durch das Leben, was die Kinder führen, ist das bei uns eine wichtige Zeit, ja.
Auch ein sehr gutes Zeichen, würde ich sagen. Ja, dann verbleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganze Zeit oder die viele Zeit, die du dir genommen hast. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das Buch hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, super.
Ich werde
danke dir, Max.
Viel weiterempfehlen. Ich hoffe, du hattest jetzt auch ein bisschen Spaß.
War sehr spannend und ich danke dir auch. Also freue ich mich.
Quellen und alle erwähnten Studien, Links und weiteren Informationen zur heutigen Folge findest du auf www.fitnessrevolutionäre.de/Sportfamilie oder in den Shownotes. Die Sportfamilie, der Podcast für Fitnessrevolutionäre.